Ja, willkommen zum letzten Vortrag in diesem Blog. Johannes und Homi wollen uns dann jetzt zeigen, also wir haben gerade gesehen, wie man so Daten erheben kann, durch ein ALS oder durch ein TLS wahrscheinlich bei euch, wie man die Daten weiter bearbeitet. Und jetzt kommen wir dazu, machen wir den Sack quasi zu und gucken, wie man so Daten vielleicht vermitteln kann mit einem Web, mit einem 3D-Webviewer. Genau, und ich würde auch sagen, legt los.
Vielen Dank. Danke für die Einleitung. Perfekt eigentlich schon unsere Präsentation zusammengefasst. Wir wollen heute die Ergebnisse unserer Projektarbeit vorstellen. Die haben wir im Masterstudiengang Geoinformatik und Vermessung an der Hochschule Mainz bearbeitet, wie man das vielleicht erkennen kann.
Homer und Afshore Group.
Und ich, Johannes Frank. Und das Thema war die Erstellung eines Museumsviewers. Und Grundlage hierfür waren die römischen Grabdenkmäler in einem Museum drin. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir diese Ausstellungsstücke intuitiv, immersiv in der Webumgebung darstellen. Ja, genau. Und so ist unser Titel entstanden. Hier ist mal ein Screenshot aus unserem fertigen Museumsviewer. Da habt ihr vielleicht mal einen groben Überblick, was wir erreichen wollten.
Somit wird die Präsentation vielleicht interessanter, weil Sie sehen, wofür die einzelnen Arbeitsschritte notwendig waren. Wir wollen einen kurzen Überblick über das Projekt geben, hierbei auf die wichtigsten Eigenschaften des Museum-Viewers eingehen. Wir wollen und wir versuchen so wenig auf die Softwareentwicklung einzugehen, sondern vielmehr die Ergebnisse darzustellen.
Nun, bevor wir anfangen, irgendwas zu zeigen, wollen wir nochmal ganz kurz unsere Motivation, wie ist dieses Projekt entstanden, mal kurz vorstellen, weil wir haben nicht alles gemacht. Es gab eine große Messkampagne von dem I3 Mainz, dem Institut an der Hochschule Mainz, in Kooperation mit dem Rheinischen Landesmuseum in Trier. Und hier wurden mit TLS, aber auch fotogrammetrisch einige Räume und Objekte aufgenommen. Die Räume, das ist die sogenannte Gräberstraße, das sieht man hier auch gut auf dem Bild, da sind 70 Meter langer Raum und teilweise monumentale Grabdenkmäler aus der römischen Zeit werden da ausgestellt. Das wurde alles hochgenau aufgenommen und wurde dieser riesige Berg an Daten gegeben und wurde gesagt, ihr könnt damit mal irgendwas machen. Und wir haben uns gefragt, okay, was können wir damit machen? Wäre nicht irgendwie sowas, eine einfache Darstellung, wo auch nicht Geoinformatiker umfangreich diese Daten sich anzeigen lassen können, wäre das nicht interessant? Also wir wollten irgendwie einen Viewer machen, der zum einen diese riesen Datenmengen bändigt und die auch einfach vermitteln kann. Genau, und weil das Institut diese 3D-Modelle immer sukzessiv uns nachgereicht hat, war es uns auch sehr wichtig, dass man diesen Museumsviewer auch anpassen und erweitern kann, sodass einfach neue Modelle reingeladen werden können und andere Museen das vielleicht in der Zukunft auch nachnutzen können. Eben hatten wir es schon gehört, ich hatte es auch schon gesagt, es gibt irgendwie die Punktwolke von den Räumen. Da haben wir uns natürlich am Anfang auf die Suche begeben, wie lassen sich 3D-Punktwolken in der Webumgebung darstellen. Da sind wir relativ schnell auf Poetry gestoßen. Das ist ein Open-Source-Web-Framework für genau diesen Anwendungsfall, Punktwolken im Web darzustellen. Das ist von Markus Schütz 2016 an der TU Wien im Zuge seiner Masterarbeit veröffentlicht worden. Und ja, man kann hier schon ziemlich gut Punktwolken darstellen. Normalerweise ist ja hier sehr fachspezifische Software notwendig oder proprietäre Software. Es ist oft rechen- und speicherintensiv, diese Punktwolken darzustellen. Poetry verwendet hier einige Beschleunigungsmechanismen, um eine Punktwolke auch effizient in der Webumgebung darzustellen. Unter anderem auch das Poetry-Format, was Humayun gleich nochmal genauer vorstellt. In Poetry kann man alle möglichen Punktwolken anzeigen lassen, verschiedene Use Cases bearbeiten. Wir hatten hier einen ziemlich speziellen Use Case, ja, unser Museumsviewer. Funktionen wie den Datenimport, Interaktionsmöglichkeiten, diese freie Steuerung, die mussten wir dann nochmal anpassen, aber das war ja aufgrund der Open Source Lizenz ziemlich gut möglich. Für die einzelne Darstellung von den 3D-Modellen wollten wir 3D-Hop verwenden, ebenfalls Open Source Web Framework. Und das steht für 3D Heritage Online Presenter. Also das ist Webviewer zur Darstellung von kulturellen Erbe und wir haben römische Grabdenkmäler. Das passt natürlich perfekt zusammen. Dieses Framework wurde von den Machern von MeshLab entwickelt. Das kennen vielleicht einige und hier kann man nicht nur standardisierte 3D-Modelle im PLY-OBJ-Format anzeigen lassen, sondern auch im eigens entwickelten Nexus-Format, was später nochmal relevant wird. Auch hier gibt es einige Werkzeuge, wie man mit den Objekten interagieren kann. Die mussten wieder angepasst werden. Auch hier Open-Source-Lizenz. Wir konnten die Funktion so anpassen, wie wir sie wollten.
Nun haben wir unsere technische Grundlage ausführlich vorgestellt. Aber mit welchen Daten arbeiten wir genau? Es wurden zwei Messverfahren verwendet. Erstens Laserscan für die Aufnahme der Raum und zweitens fotogrammetrische Aufnahme für die Objekte als Mesh. Die beiden Messverfahren wurden durch ein lokales Bezugssystem miteinander verbunden. Hierbei wurden die Passpunkte verwendet. Zu den Objekten sollen Metadaten angezeigt werden. Hier wollten wir die Information der Objektbeschreibung eingeben. Die umfangreichen Geodaten sind durch eine präzise Aufnahme entstanden. Aber wie lassen sich diese Daten für ein Museum-Viewer zu nutzen? Um alle Geodaten in eine einheitliche und intuitive Viewer zu packen, waren noch einige Arbeitsschritte notwendig. Da diese Arbeitsschritte immer auftreten, wenn eine neue Museum-Viewer erstellt werden soll, haben wir uns einen besonderen Prozessablauf überlegt, der diese Arbeitsschritte beschreibt. Diese Daten wurden uns gegeben und ab diesem Zeitpunkt sind wir eingestiegen. Die Verarbeitung der Punktwolke läuft wie eine ganz normale, typische Punktwolke-Registrierung ab, deswegen wir verkürzen diesen Teil ein wenig. Die Punktwolke lag nach der Vorverarbeitung im LAS-Format vor. Diese konnte durch einen Konverter im Portrait-Format umgewandelt werden. Somit kann eine Punktwolke im Portrait dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um eine modifiable Nested Oak Tree. Diese hierarchische Speicherweise einer Punktwolke ist höchst effizient. Dann nur kurz erklärt, der Raum wird im Würfel unterteilt. Jeder Würfel enthält einen neuen Würfel und in jedem Würfel ist eine bestimmte Zahl an Punkten der Punktwolke gespeichert. Der Vorteil in dieser Architektur ist die spätere Traversierung über die einzelnen Knoten oder Würfel. Es werden nur Punkte gerendert, deren Würfel sich im Blickfeld befindet. Der Detailgrad der Punktwolke nimmt mit Abstand zur Kamera ab und es ist eine sehr effiziente Darstellung. Es ist jedoch nur eingeschränkt nutzbar, weil es kaum Viewer für dieses Dateiformat gibt. Objekte lagen georeferenziert im PLY-Format vor und uns ist schnell aufgefallen, dass die PLY-Format sehr groß sind. Wie bei der Punktwolke müssen die großen Meshes auch effizient im Museum Viewer angezeigt werden können. Es wurde das Format der 3D-Modelle zum Nexus-Format konvertiert. Dieses ist für die Übertragung von 3D-Modellen im Web entwickelt worden. Durch eine Kompression konnte die Datenmenge bis zum zwei Drittel reduziert werden. Das Ergebnis war eine effiziente Darstellung, da die Dateistufe des Meshes von der Auflösung abhängt. Für das Nexus-Format haben wir eine eigene besondere Importer entwickelt. Die Metadaten zu den Objekten von den Informationstafeln sollen auch angezeigt werden. Diese wurden auf eine Weise in einem ARIA gespeichert. Auch eine Datenbank wäre es hier verwendbar. Die Metadatenlisten ist aktuell leicht zu ergänzen und zu ändern. Es wurde eine Variableingabe von Metadaten ermöglicht, um die Wiederverwendbarkeit für ganze andere Objekte zu gewährleisten. Die Liste an Ausstellungsstücke wird zu Beginn importiert und die Informationen können visualisiert werden.
Nun, das war genug Theorie von uns beiden. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über den Museumsviewer, über den 3D-Viewer reden. Wir hatten uns folgendes Konzept überlegt. Wir wollen eigentlich zwei Viewer machen. Einen Museumsviewer, der die Möglichkeit oder hat, dass man sich frei bewegen kann, wie tatsächlich in einem Museum, und alle Objekte und die Räumlichkeiten sehen kann, und einen speziellen Objektviewer, mit dem man detaillierte Betrachtung von den einzelnen Objekten nochmal machen kann. Die Viewer sollen miteinander interagieren, sodass die Museumsgäste sich für jedes Ausstellungsstück nochmal mehr Details anzeigen lassen können. Wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, es ist sehr wichtig, dass die Ausstellungsstücke immer weiter vervollständigt werden. Also der Museumsviewer soll auch diese Möglichkeit haben, dass auch neue Ausstellungsstücke, neue Räumlichkeiten, neue Punktwolken auch leicht hinzugefügt werden sollen. Dadurch wollten wir eine hohe Wiederverwendbarkeit. Weil wir ja bei den Museumsgästen damit rechnen müssen, dass es keine Geoinformatiker sind, sondern einfach interessierte Menschen an Museen, soll die Steuerung sehr einfach sein. Also wir wollten hier jetzt keine komplizierten Steuerungen haben und sehr einfache Interaktionsmöglichkeiten, sodass in einer gewissen Weise diese Entdeckungslust in dem Museum geweckt werden soll durch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten. Und die erste wäre, sind die sogenannten Annotationen. Poetry bietet sowas schon grob an. Also das sind Möglichkeiten, dass Nutzende im Raum eine Markierung setzen, einen Titel, eine Beschreibung, und da kann man dann immer wieder sehen, was steht an dieser Stelle. Wir wollen jetzt nicht, dass die Museumsgäste irgendwie bei uns im Museum irgendwas reinschreiben, sondern die Annotation soll die Interaktion mit den jeweiligen Grabdenkmälern sein. Wir laden also die Nexus-Dateien rein mit den Metadaten und berechnen die Zentrumskoordinate von jedem Objekt und erzeugen an dieser Stelle eine Annotation und hängen im Hintergrund die Metadaten dran. Ein kleiner Trick, den wir uns da überlegt haben, ist, dass wir am Anfang jede Annotation mit so einem kleinen Vorschaubildchen, in der Mitte zu sehen, versehen haben. Somit wissen die Museumsgäste, okay, an der Stelle ist irgendwie ein Objekt, aber ich war noch nicht da, und das soll nochmal diese Neugier wecken, drauf zu klicken und herauszufinden, was ist. Weil wenn man draufklickt, fährt die Kamera auf das Objekt, der Titel wird angezeigt und ich kann den Objektview zu diesem Objekt öffnen. Damit nicht alle Objekte immer angezeigt werden, haben wir ein bisschen versucht, die Orientierung zu erleichtern. Zum einen sollen nicht alle Annotationen, sondern nur die nächsten angezeigt werden. Wir sind Geoinformatiker und hatten dann einfach gedacht, warum machen wir nicht noch eine Minimap rein, wo man die Räume, meine Position, wohin gucke ich, wo sind die Objekte, habe ich sie schon gesehen, irgendwie dargestellt werden. Am Anfang dachten wir nehmen hier irgendwie OpenStreetMap, Indoor-Daten oder vielleicht den Rettungsplan von dem Museum, der ja auch irgendwie das darstellen soll. Das sind aber wieder statische Daten. Wenn jetzt ein neuer Raum hinzukommt oder die Ausstellungsstücke sich verändern, müssen wir diese Pläne ja wieder anpassen. Das ist nicht das Ziel. Dann haben wir gedacht, die Punktwolke repräsentiert ja den Raum. Warum nehmen wir das nicht einfach als Grundlage für unsere Karte? Wir machen eigentlich ein zweites kleines Fenster, da läuft auch Poetry, da kommt dieselbe Punktwolke rein, aber wir reduzieren sie sehr stark, indem wir sie auf einen Meter Höhe schneiden. Setzen die Kamera auf oben, Blickrichtung nach unten und ändern die Darstellung auf eine orthografische bzw. verzerrungsfreie Darstellung, wie es bei einer Karte ja auch sein sollte. Jetzt können wir im Hauptfenster unsere Position, Blickrichtung, die Objekte, alles abgreifen, in das kleine Minimap-Fenster übergeben, und jedes Mal, wenn wir uns im Hauptfenster bewegen oder sich was verändert, soll die Minimap auch aktualisiert werden, und somit haben wir eine dynamische Karte erzeugt.
Der Rundflug wird mithilfe der Kamera-Animation-Klasse des Poetry Framework umgesetzt. Hier haben wir keine besondere Implementierung vorgenommen, deswegen stellen wir diesen nur kurz vor. Mit Poetry kann man, wie Sie hier sehen, einfach die Poetry im Raum markieren. Die Punkte führt über eine berechnete Kurve die Punkte ab. Es entsteht eine flüssige Bewegung. Wir haben aus Zeitgründen auf eine individuelle Erstellung über Rundflug verzichtet. Neben der 3D-Darstellung im Poetry Viewer haben wir eine Übersichtstabelle entwickelt. Diese Tabelle listet alle Ausstellungsstücke auf und kann dynamisch ein- und ausgeblendet werden. Ziel ist es, die Interaktionen mit den Objekten zu erleichtern, besonders für Nutzer, die sich mit den Objekten auskennen oder denen die Position im Raum egal ist. Eine mögliche Nutzergruppe wären Archäologen und das Museumpersonal. Die Tabelle bietet auch visuelle Bestätigung über die besuchten Ausstellungsstücke. So können Besucher schnell erkennen, welches Objekt bereits entdeckt wurde und welche noch untersucht werden müssen. Durch Klicken auf einen Eintrag wird die Kamera auf das entsprechende Objekt gerichtet und die zugehörige Annotation geöffnet. Die Interaktion mit den Ausstellungsstücken im Museumviewer endet bei der Anzeige der Annotation. Für eine detaillierte Untersuchung wird der Objektviewer genutzt. Zwei Möglichkeiten wurden implementiert, um die Objektviewer im Museumviewer zu öffnen. Erstens durch Klick auf den Namen in der Annotationsbeschreibung und zweitens durch Klicken auf das Vorschaubild im Übersichtstabelle. Beide Elemente übermittelt das Mesh und die Metadaten des angeklickten Objektes an eine neue Webseite. Der Museumviewer bleibt jedoch im Hintergrund geöffnet. Dadurch wird ein nahtloser Übergang zwischen Museums- und Objektviewer ermöglicht. Wie gerade erwähnt, wird der Objektviewer über die Interaktion im Museumviewer ausgelost. In dem neuen Fenster wird das Objekt für eine genaue Untersuchung angezeigt. Der Objektviewer bildet den zweiten Hauptbestandteil unseres 3D-Webviewers. Das Design der Objektviewers orientiert sich am Museumviewer. Hier wird das 3D-Hop-Framework verwendet. Das 3D-Objekt kann hier einer Gesamtheit untersucht werden. Dafür wurden einige Werkzeuge von 3D-Hop in den Objektviewer eingebunden. Beispielsweise die Textur kann ein- und ausgeblendet werden, der Beleuchtungswinkel kann gerendert werden und dann die Ausstellungsstärke kann vermessen werden. Zudem Objekt kann als PNG exportiert werden. Darüber hinaus die Präsentation der Metadaten, das Hauptmerkmal des Objektviewers. Hier können alle Metadaten angezeigt werden, die zuvor zu einem Objekt eingegeben worden sind. Für andere Ausstellungen oder Objekten konnten hier die individuelle Angabe angezeigt werden. Die Objektinformationen lassen sich ein- und ausblenden.
Nun, das waren jetzt mal alle Hauptmerkmale, die wir in dem 3D-Viewer hatten. Wir konnten jetzt nicht auf alles eingehen. Die individuelle Steuerung, die wir angepasst haben, konnten wir jetzt noch nicht vorstellen. Aber ich denke, Sie können sich jetzt ein Bild machen, was wir erreichen wollten. Man muss seine Projekte auch immer kritisch betrachten. Aus diesem Punkt haben wir jetzt mal drei Sachen mitgebracht, die uns bei der Entwicklung aufgefallen sind. Das erste ist das Pre-Processing, das Vorverarbeiten, das Bereinigen der Daten. Wir hatten total hochwertige, komplexe Geodaten geliefert bekommen. Natürlich, die Punktwolke muss vom Außenbereich entfernt werden, Artefakte müssen entfernt werden. Das ist aufwendig, aber eher das kleinere Übel. Das größere Übel war eher, dass wir diese standardisierten Formate in nicht standardisierte Formate konvertieren müssen. Eine Nachbearbeitung oder eine Verbreitung ist damit kaum noch möglich. Der zweite Punkt ist die Visualisierung. Wir hatten eben gesagt, im Fokus war die Ausstellung und die Ausstellungsstücke. Darum soll es gehen, man soll mit denen interagieren. Aber wenn man alle anderen Funktionen dem Museumsgast oder dem Museumsgästin nimmt, ist es halt einfach nur noch, man kann hier durchlaufen und auf ein Ausstellungsstück drücken. Das ist halt dabei rauskam. Die dritte Sache war die Performance, die uns wahrscheinlich diese 6 Monate Bearbeitungszeit am meisten beschäftigt hat. Wir haben Poetry und 3D-Hop auf den verschiedensten Systemen getestet und vor allem das Konvertieren in diese Formate hat sehr stark die Performance verbessert. Schwache Systeme hatten aber immer noch Probleme mit dieser großen Anzahl an Punkten in der Punktwolke, die gleichzeitig angezeigt werden sollen. Was wir gemacht haben, wir haben eine Anpassungsmöglichkeit den Museumsgästen gegeben. Sie können anzeigen oder angeben, wie viele Punkte gleichzeitig angezeigt werden sollen. Sie können jetzt den Museumsviewer benutzen, aber ein Tod muss man sterben. Der Museumsviewer wirkt dann vielleicht ein bisschen matschig, weil die Punkte dann halt einfach größer dargestellt werden. Zusammenfassend kann aber gesagt werden, wir haben es geschafft, einen Museumsviewer für die Gräberstraße im Rheinischen Landesmuseum zu entwickeln. Hierbei kann man interaktiv mit den Ausstellungsstücken interagieren und sich die Informationen auf der Informationstafel digital im Web anzeigen lassen. Wir haben uns darauf geachtet, dass das Institut oder das Museum selbstständig die restlichen 3D-Modelle noch nachliefern kann und einbauen kann. Hierfür haben wir einen Prozessablauf entwickelt. Dieser Prozessablauf könnte auch von anderen Museen aufgegriffen werden, für ihr Museum darzustellen. Wenn wir jetzt überlegen, wir würden das noch weiterentwickeln, dann wäre natürlich das Erste, was wir denken würden, vielleicht nicht nur auf Desktop-PCs, sondern auch auf Handys beispielsweise diesen Museumsviewer anzubieten. Hier müsste die Steuerung natürlich komplett angepasst werden. Poetry basiert auch auf 3JS und hier gibt es eine VR-Steuerung und die könnte man hier auch einbinden. In VR diese 5 Meter hohen Grabdenkmäler anzusehen, ist wahrscheinlich auch sehr beeindruckend. Und natürlich wäre ja das Schönste, wir sagen immer, andere Museen können das nachverwenden. Falls hier Museumsdirektorin im Publikum sitzt, können wir uns gerne austauschen. Also es sind ja nicht nur die Datenerhebung, sondern auch, wie praktisch ist unser Prozessablauf. Funktioniert das jetzt wirklich, was wir uns überlegt haben? Das wäre sehr schön, das mal auszuprobieren. Wie geht man mit projektspezifischen Parametern um? Diesen Rundflug, wo soll die Kamera starten? Was ist mit mehreren Etagen? Das wäre sehr schön. Das hatten wir jetzt im Rheinischen Landesmuseum nicht ausprobieren können. Das ist die Gräberstraße gewesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und stellen Sie gern Fragen. Danke.
Ja, während des Studiums hätten wir uns auf der einen Seite gefreut, das Landesmuseum nach Hause zu bekommen. Andererseits hätten wir die fabelhaften Exkursionen nach Trier verpasst. Eine Frage aus dem Chat. Wie habt ihr die Texturen erstellt und hintergelegt? Ganz genau.
Also die 3D-Modelle wurden uns so gegeben. Die wurden mit einer Nikon-Kamera, wurde das, glaube ich.
Nikon-Kamera, ja.
Und was war das für ein?
Auch Laserscanner, ja. Und auch eine Drohne. Alles zusammengepackt und von i3 Mainz uns gegeben.
Ja, also wir haben die 3D-Modelle mit den Texturen so bekommen. Weißt du, was das für ein Verfahren war, für die 3D-Modelle zu erzeugen?
Das ist nur ein Teil von einem großen Projekt, deswegen nur diesen Teil haben wir gemacht, aber die Daten, ja, die Johannes gesagt haben wir einfach nur bekommen, nicht selbst aufnehmen.
Noch eine Frage im Raum, sonst hätte ich noch eine. Könnt ihr euch vorstellen, das auch mit kleinen Objekten zu machen? Ich meine, nicht jedes archäologische Museum hat diese Ausstattung oder diese Fundstücke, sondern in der Regel ist das, womit wir arbeiten, so groß.
Ja, tatsächlich hatten wir das auch überlegt oder hatten auch genau damit gearbeitet. Wir hatten auch diese Vorstellung gehabt, okay, diese 20 Objekte, diese Annotation im Raum, das ist verkraftbar. Aber wenn wir jetzt eine Vitrine haben und da liegen Hunderte nebeneinander, oder vielleicht nicht Hunderte, aber Dutzende nebeneinander drin, dann ist ja am Ende nur noch Titel, 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 Titel. Wie können wir damit umgehen? Und wir hatten deswegen nur die nächsten, glaube ich, 5 Objekte bekommen eine Beschreibung. Aber wir haben damit auch gerechnet, dass man beispielsweise auch kleine Modelle hinzufügen kann oder auch, wenn das irgendwie so, ja, Gemälde oder so sind, wenn es davon ein 3D-Modell geben würde mit dem Rahmen, könnte man das auch einfügen. Also da haben wir drauf geachtet.
Ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Noch einmal nachschauen. Da gibt es auch keine mehr. Dann danke ich euch beiden. Und ich würde sagen, dann sind wir vielleicht ziemlich pünktlich in der Mittagspause.
Vielen Dank.
Dankeschön.